Eine kurze Information noch in Bezug auf Kriegsdienstverweigerung. Vielleicht haben Sie das schon gehört, dass Zelensky, als er ein Interview in den USA machte, verlauten ließ, dass er wusste, dass im Oktober schon wusste, dass dieser Krieg stattfinden wird. Er hat es aber nicht nach außen getragen, weil er Angst hatte, dass dann die wehrfähigen Männer aus der Ukraine abhauen werden. So, das nur so. Das Interview gibt es in Original, wenn Sie Interesse haben. Ich kann Ihnen sagen, wer das hat. Das ist ein bekannter Mensch. Eine zweite Sache zur Sicherheit. Ich weiß nicht, ob Sie informiert sind. Es gibt seit 2020, also vor dem Krieg jetzt, eine Initiative und ein Szenario der Badischen Landeskirche. Sicherheit neu denken, von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik. Ein Szenario und eine Initiative bis zum Jahr 2040. Wer sich dafür interessiert, ich habe hier vier Blätter und es gibt ein großes Heft auch und vor allem im Internet, wenn man einfach den Titel eingibt, Sicherheit neu denken, dann kriegt man das alles und kommt inhaltlich auch weiter. Danke.
Ja, vielen Dank, René, für das super spannende, sehr viel enthaltende Referat und auch dem Franz. Meine Frage geht jetzt an René, das ist die Wiederholung von heute Morgen zur OSZE. Du hast ja ganz klar geschildert, die ist auf dem absteigenden Ast, die ist ziemlich, hat keine Macht mehr oder ist nicht einmal eine richtige Organisation. Also da kann man nicht viel erwarten. Genau, nichtsdestotrotz. Und du hast ja auch gesagt, diese Tendenz, diese informelle Einzelbeziehungen, also wie den Baerbock etc., Scholz, das finden die toll, wenn die rumreisen und da möglichst viel Show machen, aber ist halt viel Ego dabei und es wäre halt viel wichtiger, so eine Organisation wie OSZE. Gibt es für uns als Basis nur irgendeine Möglichkeit, die zu stärken, also weil sie eben auch keine Armee haben, fände ich das super wichtig. Also siehst du irgendeine Hoffnung, der Andreas Zumach sieht ja keine Hoffnung mehr, aber hat es einen Sinn, vor der Hofburg zum Beispiel jeden Donnerstag zu demonstrieren und sagt, hey, sitzt zueinander, was macht ihr da eigentlich, was reden die Amerikaner-Vertreter und die russischen Vertreter, was macht ihr da? Also was gäbe es da für Hoffnung?
So, es ging noch eine Hand hoch, die würde ich gerade noch mitnehmen, hier im Mittelgang im Grün. Und dann würde ich zuerst den Franz bitten, seine Fragen zu beantworten und dann den René zuerst noch die.
Ja, erstmal danke nochmal. Ich fand besonders der Vortrag über die Verweigerer und Deserteure sehr aufschlussreich, weil das erfährst du nirgends, was in der Ukraine zum Beispiel los ist und wie mit den Russen umgegangen wird. Und das wirft ja auch ein Schlaglicht darauf, wer hier eigentlich wessen Frieden und für wen will, muss viel mehr bekannt werden. Ich habe aber noch eine Menge Fragen eigentlich an den René. Du gehst bei einer Sicherheitsarchitektur von Staaten aus, denen du ja auch eine imperialistische Logik attestierst, aber von denen du dann trotzdem irgendeine Lösung erwartest. Wie sollen Imperialisten eine andere Logik folgen als einer imperialistischen Logik? Ich kann mich da gar nicht richtig reinbegeben in diese Logik, weil die für mich ausweglos ist. Wir brauchen doch eine Logik gegen die Imperialisten. Wir müssen denen das Handwerk legen. Und dazu können wir sicher auch morgen noch diskutieren, aber ehrlich gesagt unter dem Titel Alternativen hatte ich mir, gut, Desertion ist auf jeden Fall eine Antwort, aber eine passive. Wir müssen vom passiven Widerstand auch zum aktiven Widerstand kommen, dass wir denen richtig Schwierigkeiten machen und dass wir sie am Ende auf den Sondermüllhaufen der Geschichte bringen. Dankeschön.
Danke sehr. Franz Nadler zur DFGVK.
Naja, ich will mich erstmals bei dem Herrn in Grün bedanken, dass er es interessant fand. Natürlich, wenn man viel Zeit hat, kann man viel Interessantes erzählen. Und ich glaube, habe ich seit den Sommerferien habe ich an die 20 Veranstaltungen durchgeführt. Und da kamen auch immer relativ viele Leute. Und einige davon waren natürlich auch in der DFGVK, eine alte Organisation, wo ich seit 46 Jahren Mitglied bin. Und Connection hat sich aus dieser Organisation heraus entwickelt. Ich denke, das war richtig, dass wir uns nicht mit allen Fragen, die so eine große Organisation hat, immer auseinandersetzen müssen, sondern dass wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren. Und wir arbeiten mit vielen Gliederungen, Ortsgruppen, Einzelpersonen aus der DFGVK hervorragend zusammen. Und ich denke, die haben das akzeptiert. Ach, die sagen, ihr seid doch die Spezialisten für diese Fragen. Wir haben so ein großes Spektrum. Und ich denke, ja, so soll es eigentlich auch sein. Das war meine Antwort. Wir arbeiten mit vielen Organisationen zusammen. Wunderbar. Wir könnten das doch gar nicht machen. Wir sind ja so eine winzige Organisation in Offenbach. Wir haben inzwischen gerade 2 Stellen und ein Büro von 8 Quadratmetern.
Okay, dann jetzt wieder in die großen Räume, Säle, ja. René, zur Ostsee und imperialistischen Logik.
Ja, sehr gern. Ich fange mal damit an, das ist, wie auch bei meiner zweiten Antwort, man muss das wirklich differenzieren. Es ist genauso spannend, die OSZE ist gerade durchaus ein umkämpfter Raum. Also in Wien treffen die sich mit Russland, mit Belarus am Tisch. Das geht dann nicht freundlich zu, aber du hast zumindest einen Gesprächskanal. Bei der Parlamentarischen Versammlung der Institutionen ist das anders, weil die treffen sich nicht in Wien, sondern bei dem Land, was gerade den Vorsitz hat. Das war zuletzt UK, ausgesprochene Russlandfreunde, und ist jetzt Polen. Das heißt, entgegen der Statuten können die einfach nicht kommen, die Abgeordneten da. Und jetzt ist es bloß ein Parlament, das ist nicht so schlimm. Spannend wird es jetzt beim nächsten Außenministertreffen der OSZE. Da ist nämlich genau noch offen, ob Polen ein Visum gibt für den russischen Außenminister oder nicht. Wenn das nicht passiert, kann es sehr gut sein, dass die Russen sagen, okay, das war's, die OSZE ist tot. Und ich würde wirklich sagen, eine OSZE ohne Russland kann man machen, hat aber wenig Sinn. Das vielleicht so ein bisschen der eine Part. Der zweite wäre, auch in der OSZE wird ja sozusagen darüber nachgedacht, wie denn die Zukunft aussieht. Und es gibt da verschiedene Pole tatsächlich. Es gibt sozusagen den Teil, der den USA-Film voll mitfährt und sagt, wir können eigentlich nie wieder mit Russland irgendwas machen. Und es gibt natürlich die institutionelle Ebene, die auch sagt, nee, wir müssen natürlich auf Dauer sozusagen, wenn wir Sicherheit wollen, entsprechend den Logiken, die wir da mal vor ein paar Jahrzehnten aufgeschrieben haben, weiter im Gespräch bleiben. Und es kann nur sozusagen langfristig irgendwie gehen, indem man wieder den Kontakt aufnimmt. Das könnte ich jetzt auch konkret unterlegen mit sozusagen, es gibt da die Parlamentspräsidentin aus Schweden, die ist hardcore drauf, und es gibt einen Generalsekretär aus Italien, der hat eine ganz andere Perspektive. Insofern ist dann, lohnt es sich durchaus, da irgendwie aktiv zu sein und da Kämpfe zu führen. Wir haben das mal probiert mit einer Motion in dieser parlamentarischen Versammlung. Da war es sehr witzig, wie die Reaktionen waren. Es gab sozusagen nicht genug Unterstützung, weil es in der sehr aufgeheizten öffentlichen Debatte nicht alle sich trauten, mit ihrem Namen sozusagen das zu unterstützen. Aber es gab schon positive Signale, jetzt nicht nur von irgendwelchen verrückten Linksradikalen, sondern auch von Sozialdemokraten, und also aus der Schweiz und Österreich, glaube ich, aber auch von einer Konservativen aus Finnland zum Beispiel. Also es gibt durchaus nicht nur irgendwie den einen super, super Imperialisten, der das alles so möchte, sondern es gibt ja auch andere Kräfte, und ich glaube, die gilt es zu stärken und denen auch ein Forum zu geben, dass sie sich überhaupt trauen, Dinge auszusprechen. Ich möchte nochmal zu diesem Imperialismusvorwurf sozusagen, es gibt ja auch unterschiedliche Interessen von EU und USA. Ich erinnere daran, dass eben dieser Putsch in der Ukraine ein Putsch war gegen ein Abkommen, was davor von Deutschland, Frankreich und Polen sozusagen vermittelt wurde. Und dann gab es das berühmte Fuck the EU. Also das ist genau sozusagen der Punkt, wo man nicht einfach sagen kann, die sind ja alle gleich, sondern es gibt tatsächlich verschiedene Interessen. Genauso war das Minsk-Format, wieder übrigens nicht OSZE, sondern da treffen sich halt ein paar Leute, die was zu sagen haben, weil sie Macht haben, war eben dann auch Deutschland, Frankreich, Ukraine, Russland. Ohne USA. Und nun gibt es sozusagen so ein, könnte man ja mal genauer hingucken, was das institutionell heißt. Ich meine, ich erinnere daran, dass der Europarat sehr lange, schon 2014 sozusagen, darum gekämpft hat, die Russen auszuschließen. Meine These war immer, weil es die einzige internationale Organisation ist, wo Russland drin ist und die USA nicht. und das schmeckt denen gar nicht. Insofern wäre meine These jetzt auch, eben ob die OSZE eine Zukunft hat, ist sozusagen, glaube ich, eine Frage, die erst klar wird, wenn sozusagen die zukünftige Konstellation der gewollten Beziehung mit Russland geklärt wird. Und meine These wäre, wenn man das machen will und sozusagen der OSZE neues Leben einhauchen will, muss man vorher einen Rahmen finden, wo die USA nicht am Tisch sitzen. Und ich glaube, es macht wenig Sinn, dann irgendwelche abstrakten Forderungen zu machen, wie die weiß ich nicht, EU soll sich mit Peking treffen. Ich würde es immer probieren, an konkrete Sachen anzudocken, wie zum Beispiel, es wird geben im Dezember einen Gipfel, der heißt Asia-Europe-Meeting in Brüssel. Und jetzt muss man sich kurz mal überlegen, wie stark die Schnappatmung schon war, als der Bundeskanzler in China war. Und jetzt kommt der Chinese nach Brüssel und redet da zusammen mit übrigens Indien und formal auch Russland mit den EU-Staaten über Dinge. Das wäre ein Ort, wo man mal drüber reden kann, sozusagen, wie eine andere Perspektive aussieht. Und ich glaube, da macht es Sinn, Forderungen sozusagen in die Debatte zu bringen, auch wenn wir nicht davon ausgehen, dass die sozusagen da eins zu eins umgesetzt werden. Aber ich glaube, da sich diskursiv irgendwie einzubringen, macht tatsächlich Sinn, weil zumindest so nehme ich es auch wahr, sozusagen in der SPD es durchaus noch Teile gibt, die das auch sozusagen, die dafür, ja, die da unter Druck gesetzt werden können und nicht sozusagen bei den Grünen ist das, glaube ich, schwieriger. Da kannst du sagen, was du willst, dass die haben eine Position. Und vielleicht nochmal ein Satz, ich finde das so bemerkenswert, was man da unter feministischer Außenpolitik verkauft, ist ja wirklich Pinkwashing. Sozusagen, was sie macht, ist harte Machtpolitik, dann auch mal gerne irgendwie im Iran für Frauenrechte, aber es ist total im alten Paradigma von Stärke, Zwang, Gewalt. Und ich würde mir unter feministischer Politik was anderes vorstellen, was irgendwie sich heißt, ja, Kommunikation, die Perspektive des anderen vielleicht auch mit einbeziehen und so eine Sachen. Und es ist echt schwer auszuhalten.
Danke sehr. Gibt es weitere Fragen?
Ja, Christoph Grosse aus Pforzheim. Ich erinnere mich, zur Zeit des ersten Tschetschenienkrieges gab es bei uns einen Auftritt von einer Delegation von Memorial. Die hatten russische Kriegsdienststreiker mit dabei und das war damals von Connection unterstützt oder organisiert, die Rundreise. Habt ihr noch irgendwo Kontakte zu dem inzwischen verbotenen Memorial, das aber ja doch weiterhin existiert? Ne?
Genau. Ob es noch Kontakte zu der Organisation Memorial gibt, weil ihr wohl mal zusammen mit denen eine Veranstaltung gemacht habt.
Memorial gibt es nicht mehr. Gibt nur noch Exilorganisationen, zum Beispiel hier in Deutschland. Und wir arbeiten, dementsprechend können wir mit Memorial in Russland nicht mehr zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit verschiedenen Kriegsdienstverweigerungsorganisationen in Russland zusammen. Das hängt damit zusammen, es gibt nicht eine. Jede größere Stadt hat eine eigene Kriegsdienstverweigerungsgruppe. Und die sind zusammengeschlossen, die arbeiten auch zusammen und die haben ein Online-Beratungsbüro und das haben wir nach Lettland mitverlegt mit dem Geld und da ist ein Anwalt tätig. Denn es gibt in Russland nach wie vor Kriegsdienstverweigerer, es gibt das Recht, aber man muss den Antrag vor der Einberufung stellen. Aber das ist gar nicht so schlecht, kann man machen. Und dann gibt es aber Militär, die sitzen da drin und beraten. Und das Ganze findet im Militärbüro statt. Das ist alles nicht entsprechend den Vorschriften, die es dafür gibt. Und dann sind die Anerkennungsquoten bei 50%. Aber wenn ein russischer Kriegsdienstverweigerer abgelehnt werden würde und bringt seinen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung mit und die Ablehnung, dann könnte er, wenn er es irgendwie schafft, in die EU zu kommen, in Deutschland Asyl beantragen und würde das vermutlich auch bekommen. Aber es gibt halt in Russland, wer kennt das Recht auf Kriegsdienstverweigerung? In der Regel sind das eigentlich nur ganz wenige religiöse Organisationen. 0,5% stellen normalerweise einen Antrag, 1.000 im Jahr. Man geht da jetzt aber davon aus, dass sich das rumspricht und man geht davon aus, dass es dieses Jahr das erste Mal erheblich mehr werden. Der normale Mensch, wenn er den Krieg sieht und die Einberufungsmöglichkeit, der versteckt sich. Oder wenn er Geld hat und Beziehungen, dann flieht er, wenn er irgendwo eine Möglichkeit sieht. Und ich finde das ganz normal und das müsste Recht sein und nicht verboten.
Durchaus. Danke sehr. Da gibt es eine Frage.
Nee, ich würde dann ankündigen, wie es weitergeht.
Genau, das wäre sonst auch das Nächste auf meinem Zettel. Wenn da vorne wäre sonst noch eine Frage. Wo noch? Da hinten im Eck auch, das hatte ich vorher nicht gesehen.
Hi, Gabi Konrad heiße ich. Ich bin morgen leider nicht mehr da und weiß nicht, ob es zur Sprache kommt, aber was mir schon sehr auf dem Herzen liegt, ist, man sieht ja zum Beispiel in Griechenland die griechischen Hafenarbeiter, die sich gewehrt haben gegen die Waffenlieferungen nach Russland. Und es hat ja bisher überhaupt keine Rolle gespielt, eigentlich was für eine Macht die Arbeiter haben, diesen Krieg auch zu verhindern durch Streiks und sowas. Und ja, hätte mich mal interessiert, ob das vielleicht morgen noch eine größere Rolle spielt, aber ich finde, es ist ein Riesenfund, was wir haben, wo wir auch unbedingt drauf setzen müssen.
Soll ich da was? War das schon wieder an mich?
Die Frage war so formuliert, als ging sie als Programm. Ich glaube, das kommt morgen nicht mehr dominant dran, aber es gibt durchaus Texte von der IMI dazu.
Wegen diesem Asien-Gipfel, was ihr angesprochen habt, wird da China und auch vielleicht Japan dabei sein, wegen dem Taiwan-Konflikt? Weil da hängt ja die Chip-Produktion auch dran, die man für sehr viel Elektronik braucht.
Hier drüben wäre sonst noch eine Frage. In Rot, Neid im Gang.
Wolfgang Nick vom Friedensmuseum Nürnberg. Ich bin ein bisschen unzufrieden, wie die Diskussion oder Darstellung von diesen alternativen Sicherheitskonzepten hier gewesen ist und wie es auch diskutiert worden ist. Ich finde, einmal positiv dargestellt worden ist natürlich dieser Versuch, das neu zu denken. Ganz klar, die Frage ist, welche internationale Struktur passt zu dem? Und ich finde, selbst wenn alle Arten von Regierungen, die wir derzeit irgendwo auf der Welt haben, das nicht wirklich so vertreten, aber das Konzept von Palme mit der gemeinsamen Sicherheit ist das einzige Konzept. Und es geht ja letztlich auch darum, was haben wir für einen Gedanken in unseren Köpfen? Und da ist es in meinen Achten, was meines Erachtens, entschuldige, wenn ich es ein bisschen kritisiere auch mal, es sind ständig Konzepte und wie irgendwelche Regierungen, Parteien, Fraktionen das wiederum missinterpretieren oder missbrauchen oder sonst einen Mist damit machen. Aber das ist das einzige Konzept, was es meines Gefühls derzeit gibt, wo praktisch alle Leute dazu passen können. Sicherheit kann ich nur zusammen mit dem anderen haben. Es geht darum, ob wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen oder ob wir es nicht tun. Und wenn mein Kopf nicht eingeschlagen wird, wird auch dem seiner nicht eingeschlagen. Das ist das einzige von all den Konzepten. Und das, ob man das jetzt deswegen, weil die EU das kaputt macht oder unsere Regierung nicht so ist oder die Grünen einen Scheiß machen oder sonst was, das ändert alles nichts, dass das einzige sinnvolle Konzept ist. Schluss.
Vielleicht die Frage da direkt daneben noch mitnehmen und dann würde ich die den Referenten zuspielen.
Ja, da würde ich mich auch gerne noch mal kurz anschließen. Und ich denke, wir brauchen schon Illusionen selber hier als Friedensbewegung. Wir müssen sagen, es hat keinen Sinn zu sagen, da sitzen vielleicht mal die asiatischen und die europäischen Staaten zusammen und Amerika nicht, dann haben wir ja wieder eine neue Blockbildung. Ich denke, wenn wir uns, wenn diese Erde eine Zukunft haben soll, müssen wir sagen, wir müssen uns den wahren Problemen dieser Welt zuwenden. Es darf nie wieder Krieg sein und wir müssen alle zusammenhelfen, dass wir aus dieser Klimamisere rauskommen. Danke.
Genau, ich sehe Sie da hinten, aber jetzt hatte ich schon angekündigt, würde ich die drei Fragen gerade mal weiterspielen. Habt ihr euch je aufgeschrieben, welche ihr beantworten wollt?
Soll ich für ihn gewesen.
Okay.
Jo. Dann hört man mich noch nicht. Jetzt einmal kurz zu Japan, die wären tatsächlich dabei. Also es ist ein großer Kreis von sozusagen asiatischen und europäischen Ländern. Ich will aber sagen, Taiwan, finde ich, ist genau einer der Punkte, der total zeigt sozusagen, wie sehr das auf Konflikt gebürstet ist. Weil die Chinesen haben immer gesagt, wir werden hier nichts tun. Und es ist sozusagen die US-Seite, die sozusagen die ganze Zeit irgendwie droht, dass man da was machen müsste. Es ist wirklich, die Chinesen spielen lange Zeiträume. Die hatten nicht vor, da irgendwie militärisch anzugreifen. Totaler Wahnsinn. Ist auch sozusagen in dem US-Militär völlig klar, dass das nicht ihre Strategie war. Das ist nur öffentliche Debatten-Ideologie sozusagen. Da würde ich nicht viel zu sagen wollen. Zur gemeinsamen Sicherheit hingegen würde ich gerne total viel sagen, weil genau darum geht es mir. Das ist sozusagen das einzige sinnvolle Konzept. Das Problem ist nur, dass es ohne politischen Willen der Regierungen können wir das hier schlecht machen. Das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe, dass es als Sicherheitsarchitektur eben um Staaten geht und dass es darum eine Schwierigkeit ist, wenn wir über Alternativen reden und trotzdem über diese Staatenwelt reden müssen. Das ist genau das Problem so ein bisschen. Ich würde dann eben trotzdem sagen, dass es durchaus eine Chance sein kann. Wir müssen dann erstmal mit diesen komischen autoritären Regime in China, in Indien, ist wirklich alles Wahnsinn, mit dem möchte man eigentlich nichts zu tun haben, aber wenn du sozusagen über eine Sicherheitsordnung reden willst, musst du halt mit denen reden so. Und dann finde ich es noch bemerkenswerter, weil wenn man ernsthaft über Abrüstung reden will, New Start zum Beispiel läuft 2026 aus, also interkontinentale Atomraketen. Wenn der ausläuft, haben wir ein Problem, wenn wir den aber weitermachen wollen, geht das aus US-Logik natürlich nur, wenn auch China eingebunden wird. Vollkommen klar. ist nicht schön sozusagen, aber trotzdem muss man das da mal zur Kenntnis nehmen. Und darum komme ich immer wieder zu so einmal dieser globalen Großwetterlage. Und ich glaube, da könnte tatsächlich Europa sozusagen als ein anderer Pol einen Einfluss darauf haben, dass sich auch die USA anders positionieren. Aber solange wir es sozusagen alles auf diese zwei Felder, andersrum. Ich glaube, zum Glück gibt es ja nicht nur Westeuropa, Osteuropa und die USA, es gibt ja noch einen globalen Süden. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Pol, der irgendwie Hoffnung machen kann, weil ich glaube eben, dass das zusammen mit China tatsächlich eine andere Perspektive nochmal aufmachen kann, als immer nur über die alten Großmächte zu reden.
Danke sehr. Da hinten gab es nochmal eine Wortmeldung. Ich sehe Sie, Sie hatten aber auch gerade schon die letzte Meldung, aber sonst ist niemand dabei. Er nochmal. Und dann kommt vielleicht auch mehr oder wir können auch vorzeitig in den Feierabend und an die Suppe.
Ja, ich wollte noch mal darauf hinweisen, wir sind ja alle hier in Süddeutschland. Es gibt eine Firma in Süddeutschland und zwar am Bodensee, das heißt die Firma Diehl und die hat auf der Homepage unter Werte hat sie stehen, wir träumen von Frieden und Sicherheit. Das könnt ihr selber nachlesen dort. Und die Sicherheit, die sie bieten, haben sie auch mal dargestellt bei einer Firmenfeier. Da haben sie nämlich alle eingeladen, die was zu sagen haben in Überlingen, in der Rüstungsindustrie. Und da gibt es so ein Foto, die sitzen dann zwischen den Iris und sonstigen Raketen. Und auf dem Tisch gibt es Konfekt und es gibt Marzipan, und zwar eine Iris-Rakete aus Marzipan. Und das, die Munition, die sie herstellen, die ist aus Marzipan und Zucker, weil es so ein süßes Thema ist. Wer genauer wissen will, wie diese knapp 40 Firmen heißen, die am, rund um den Bodensee beheimatet sind, ich habe hier diese Prospekte. Und ihr könnt auch kriegen von unserem Verein Friedensregion Bodensee e.V. Den Namen haben wir gewählt, weil wir eine Rüstungsregion sind am Bodensee. Könnt ihr gerne haben. Wir machen immer den internationalen Friedensweg statt Ostermarsch. Die Schweizer mögen nicht den Marschbegriff, also haben wir es Friedensweg genannt. Und den machen wir mit Österreich, Schweiz und Deutschland immer zusammen. Also wenn ihr am Bodensee seid, dann guckt auf unsere Homepage, da habt ihr alle Daten, Friedensregion Bodensee e.V. Und ich habe einige Prospekte hier von der...
Wir wissen jetzt, dass Sie Infomaterialien haben und bedanken uns auch. Es gibt morgen dann auch nochmal... weitere Panels und genau auch die Rüstung wird näher betrachtet und Deutschland als Rüstungsstandort und das Sondervermögen.